Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Vielen Dank an die Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung hier an der Goethe-Universität für die Einladung zu diesem heutigen Vortrag, zu dieser Vorlesung, zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung Neue Medien in der Schule. Heute geht der Blick ein bisschen weg von der Schule in das Arbeitszimmer des Lehrers oder wo immer er auch gerade ist und sich vernetzen will. Das Ganze wird so ablaufen, dass wir mit einer Einleitung beginnen, in der ich etwas zu dem Verhältnis von Praxis und Theorie sage und warum es so wunderbar ist, dass ich heute hier sein darf, obwohl ich gar nicht hierher passe. Ich werde diese digital basierte Fortbildung, die ich mit dem Kollegen André Spang aus Köln ins Leben gerufen habe, ausführlich vorstellen, also wirklich auch den Backstage-Bereich, die gesamte Organisation und dabei auch darauf eingehen, wie hier digitale Medien eine ganz zentrale Rolle spielen. Dann gehe ich in einen Theorieteil, wobei so eine Mischung aus Theorie und Appell. Die Neuronenmetapher werde ich Ihnen vorstellen und den Begriff Netzsensibilität werde ich Ihnen ebenfalls vorstellen. Beides Begriffe, die von einem Französisch-Didaktiker Jean-Paul Martin geprägt worden sind. Die sollen hier vorkommen und dann nehmen wir uns hoffentlich noch die Zeit für eine Diskussion. Selbstverständlich dürfen Sie von dieser Veranstaltung twittern oder auf Instagram was machen oder auf Facebook was posten. Wir sind ja nicht hier an einer öffentlichen Universität, um die Türen zuzumachen und die Leute nicht mehr reinzulassen, sondern wir sind hier, um Wissen zu verbreiten. Das ist der Job eines Lehrers. Wissen in die Breite bringen, zu den Menschen bringen, dass die Menschen lernen können und nicht irgendwie im Verborgenen zu bleiben, seiner stillen Kammer nichts zu teilen, das eigene Lernmaterial im Safe hinterlegen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, sich daran zu bedienen. Wenn Sie twittern sollten, Herr Stein, nutzen Sie bitte den Hashtag edchat.de. Die Universität ist ein Hort der Theorie. Hier wird über Bildung reflektiert. Sie kriegen hier nicht gesagt, wie Sie den Unterricht zu machen haben, sondern Sie kriegen hier beigebracht, wie Sie Unterricht reflektieren können. Sie kriegen hier Sehhilfen, Sie kriegen hier die Theorie, die Sie in der Praxis unbedingt brauchen. Also erwarten Sie von mir jetzt kein Bashing der Theorie. Ich liebe Theorie. Aber es ist umso erstaunlicher, dass ein Haus der Theorie einen Praktiker wie mich hierher einlädt und dann noch sagt, stell bitte dieses Projekt vor. Der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass wir angesichts der Digitalisierung, mit der wir zu tun haben, so langsam realisieren, die geht nicht mehr weg. Das ist kein Schnupfen, der 7 Tage kommt, 7 Tage bleibt und 7 Tage geht. Die Digitalisierung hat uns fest im Griff. Und wenn man herausfinden will, was da geht und was da nicht geht, braucht man empirische Daten. Und empirische Daten kann man sammeln, indem man Leute befragt oder indem man selbst hineingeht und schaut, wie das Ganze funktioniert. Warum ist es so wichtig, da reinzugehen, zu schauen, wie es funktioniert? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Medizinstudenten, der so kurz vor seinem Abschluss steht. Na, wir haben 2 Medizinstudenten. Wir brauchen 2, weil schwarz-weiß, da brauchen wir aber 2. Wir haben einen Medizinstudenten, der kurz vor seinem Abschluss steht und sagt, das Studium ist so anstrengend, ich habe so viele Arbeiten zu schreiben und ich habe gar keine Zeit, jetzt soll ich mich noch mit Digitalisierung beschäftigen. Da gibt es zwar ganz tolle neue diagnostische Methoden, aber geht nicht, habe ich keine Zeit zu. Und der andere sagt, ich habe jetzt schon so einen vollen Stundenplan, jetzt kommt noch die Digitalisierung dazu, aber ich brauche die ja. Die Menschen wollen ja, dass ich sozusagen sie mit den bestmöglichen Verfahren diagnostisch betreue und ich muss mich damit beschäftigen, koste es, was es wolle. Und wenn ich wieder eine Nachtschicht einlege, dann ist es halt so. Und nun haben Sie anschließend die Wahl, sich auszusuchen, bei welchen dieser beiden jungen Ärzte Sie sich behandeln lassen wollen. Möglicherweise sagt jemand von Ihnen, digitale Medien, das ist so viel mit Strahlung und so, ich will niemanden, der sowas in seiner Praxis hat. Aber die meisten werden wahrscheinlich sagen, ich gehe zu dem Arzt, der bereit ist, sich auch fortzubilden und die entsprechenden aktuellen Dinge in den Blick zu nehmen. Bei Lehrern hat man manchmal den Eindruck, dass diese Form von professionellem Denken nicht weit verbreitet ist. Zumindest nicht so weit, wie man es sich wünschen würde. Und unter Lehramtsstudierenden scheint dies nach meinen Erfahrungen, ich bin an der TU Darmstadt noch in der Lehramtsstudium tätig, auch nicht so weit verbreitet zu sein. Also es gibt sehr viele Studierende, die sehr dezent sind, wenn es um den Einsatz digitaler Medien in ihrer zukünftigen Unterrichtspraxis geht. Bloß kein Smartphone in der Schule. Handyverbote sind toll. Und wenn wir die Handys nur verbieten, ist die Digitalisierung auch weg? Eben nicht. Also, wie kann man das Internet nutzen? Das war die Ausgangsfrage meines Wegs als Lehrer ins Internet. Das Erste, was ich gemacht habe, war zu bloggen. Direkt, als ich aus dem Referendariat rauskam, war für mich die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Ich muss das jungen Menschen beibringen. Also fange ich mal an. Und aus diesem Anfang ist unter anderem geworden, dass ich heute hier stehe und Ihnen etwas davon erzähle, wie das so geht. André Spang und ich haben den EdChat.de gegründet. Wir nennen das Mikrobildungsformat. Vor kurzem stellte ich erstaunt fest, dass der Begriff Mikrobildungsformat bei einer Google-Suche gar nicht so viel rausgibt und das, was rauskommt, tatsächlich mit diesem EdChat.de verbunden ist. Eine ganz kleine Sache, zwei Leute, die dieses Projekt gestartet haben. Seit dem 10.09.2013 sind wir auf Sendung sozusagen und sind jetzt in der 112., 113., 114. Ausgabe, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, also schon bei deutlich über 100 angekommen. Was ist ein EdChat.de? Worum geht es? Grob gesagt, ein Bildungschat auf Twitter. Etwas genauer dargestellt ist es eine offene Lehrerfortbildung. Offen heißt, jeder kann dran teilnehmen. Übrigens auch jeder, der auf Twitter ist, unabhängig davon, welchen Beruf er hat, welche Qualifikation er hat. Jeder, der daran teilnehmen will, kann daran teilnehmen. Die Themen werden natürlich von den Menschen mitbestimmt, die daran teilnehmen. Es wird ihnen nicht vorgesetzt. Das heißt, es ist tatsächlich etwas, was die Interessen derjenigen, die dort etwas lernen wollen, auch ernst nimmt. Sie kennen das vielleicht so als Begriff anschließend an die Interessen von den Lernenden. Konstruktivistische Lernmodelle, die bei diesen Dingen eine Rolle spielen. Das Ganze findet auf Twitter statt, einem Social-Media-Dienst, den ich jetzt nicht bewerben möchte, aber dummerweise bin ich davon überzeugt, dass nirgends diese Fortbildung so gut geht wie in diesem Format. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, auch wenn die Server in den USA stehen, auch wenn wir mit Datenschutzdebatten, zum Beispiel in den Schulen, genau an dieser Stelle dann immer das Totschlagargument haben, es ist das Medium, das im Augenblick da am besten funktioniert. Warum, werden wir vielleicht im Lauf des Abends noch sehen. In diesem Zusammenhang einfach mal die Frage, wer von Ihnen kennt denn Twitter? Wer nutzt es? Wer hat einen Account? Also eine mehr als es nutzen. Das ist meistens so, dass manche sich einen Account anlegen, aber ihn dann nicht nutzen. Wer hat schon mal beim EdChat.de teilgenommen? Okay. Fast jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr können Sie das tun. Fast jeden Dienstag heißt, um Weihnachten herum machen wir in der Regel 3 Wochen Pause. Im Sommer machen wir durch. Wie wir das machen, kann ich Ihnen später noch erzählen. Unser Portal online finden Sie unter http://edchat.de. Darum geht es also, Fortbildung für alle. Kostet übrigens nichts. Sie brauchen nur einen Internetzugang und ein Gerät, mit dem Sie reinkommen. Wie kam es eigentlich dazu? Der EdChat.de hat seine Ursprünge im EdChat in den USA. Den haben wir vor einigen Jahren entdeckt. Wenn ich wir sage, meine ich meinen Kollegen André Spang und mich. Und haben auf diesem Weg dann Shelley Terrell kennengelernt, die eine der Organisatoren dieses amerikanischen EdChat ist. Und haben mit der ein bisschen ausgetauscht und wir haben irgendwann festgestellt, es ist schon anstrengend, dienstags um 2 Uhr nachts in einem Twitter-Chat teilzunehmen und mittwochs dann Unterricht zu haben. Mittlerweile gibt es einen zweiten am gleichen Tag, der ein bisschen früher ist, da könnten wir jetzt, aber wir waren halt schneller und haben gesagt, nee, Deutschland braucht das auch. Wir machen das, wir gründen jetzt auch einen EdChat und nennen den EdChat.de und DE steht nicht für Deutschland, sondern für deutschsprachig. Warum das wichtig ist, werden Sie nachher noch sehen, weil der Chat mittlerweile deutlich über Deutschland hinausgeht. Dazu kam noch, dass André Spang und ich trotz Föderalismus, trotz Ländergrenzen, trotz Hessen und Nordrhein-Westfalen uns über Twitter kennengelernt haben und irgendwann festgestellt haben, wir wollen unbedingt zusammenarbeiten. Dazu muss man sagen, wir sind beides Religionslehrer. Er hat noch Musik als zweites Fach, ich habe Deutsch als zweites Fach, also keine Informatiker. Und wir wollten immer mit Schülern zusammenarbeiten, aber also so vernetzt, so mit Computern, Sie wissen, diese Sache mit dieser Tastatur. Und das hat nie funktioniert, weil die Lehrpläne unterschiedlich sind. Also wenn er einen Jahrgang hatte, in dem er was Interessantes machte, hatte ich einen Jahrgang, wo ich nichts hatte, was dazu passte und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal telefonieren. Das haben wir dann auch gemacht am 29. August 2013. Ja, wenn Sie zur Legendenbildung beitragen wollen, haben Sie immer exakte Daten im Kopf. Also führen Sie Tagebuch, damit Sie später genau sagen können, was da Sache ist. Aber ich hätte mir das Datum auch so gemerkt, weil seitdem ein Prozess eingetreten ist, den ich so noch nicht erlebt habe, nämlich, dass man tatsächlich über lange Zeit mit einem Kollegen zusammenarbeiten kann. Und wir mittlerweile so weit sind, dass wir fast zur gleichen Zeit fast gleichlautende Tweets abschicken, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Einfach weil wir merken, jetzt ist eigentlich die Zeit, diese Art von Hinweis zum Beispiel auf den nächsten Edge.de zu geben. Das Telefonat hat knapp eine Stunde gedauert. Dann stand das Konzept. Dann haben wir das Ganze vorbereitet. Natürlich muss das dokumentiert werden. Natürlich brauchen wir einen Blog. Und natürlich müssen wir Werbung machen. Dann haben wir am 10. September 2013 das Ganze gestartet. Sie finden André Spang auf Twitter unter @Tastenspieler. Mich finden Sie unter @HerrLarbig. Dass Sie einen Eindruck bekommen, was die Grundidee unserer amerikanischen Gründungsfreunde des EdChat ist, habe ich hier ein kleines Video für Sie. Ja, vielen Dank an Shelley Terrell, dass ich das Video außerhalb eines Streams nutzen darf. Als ich das Video mir besorgt habe, habe ich ihr kurz einen Tweet geschickt. Hi Shell, ich würde das gerne für eine Vorlesung benutzen. Darf ich das? Und wie sie so sind, kam zusammen, oh, that's awesome, yes, do it. Und so durfte ich dieses Video benutzen. Vielen Dank. Ein paar Begriffe sind schon gefallen, wir kommen darauf nochmal zurück. Sowas will organisiert werden. Übrigens, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, fragen Sie ruhig, das geht schon. Also wie läuft so ein EdChat.de ab? Ich nehme Sie jetzt einfach mal mit in den Backstage-Bereich. Da kommt nicht jeder rein, aber wir erzählen gerne, was da passiert, weil wir da ja kein Betriebsgeheimnis oder Ähnliches haben. Jeweils am Ende eines EdChat.de gibt es die sogenannte Frage 9. Und da sagen wir, habt ihr Vorschläge für Themen, die ihr das nächste Mal diskutieren wollt? Und dann machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Vorschläge. Und aus diesen wählen wir dann, wenn es mehr als 5 sind, die eingehen, 5 Themen aus. Nach welchen Kriterien wählen wir aus? Zum Beispiel, welche Themen hatten wir schon? Oder wie kriegen wir eine Mischung hin zwischen analogen und digitalen Themen, dass also nicht immer nur so eine Schiene drin ist und das Ganze auch abwechslungsreich wird. Und dann kann abgestimmt werden, immer auf Twitter, indem man einfach etwas favorisiert. Und wir sehen dann immer hier an den Herzchen, wie viele ein Thema favorisieren. Hier unten sehen Sie, das sind deutlich mehr, auch wenn man die Zahl jetzt nicht sehen kann. Und auf diesem Wege entscheiden wir dann, was das nächste Thema ist. Natürlich gibt es bei unterschiedlichsten Abstimmungsmechanismen im Internet Möglichkeiten, da auch manipulativ einzugreifen. Wir hatten ursprünglich ein Abstimmungsverfahren. Da wurde über Cookies sichergestellt, dass man nur einmal die Stimme abgeben kann, aber die technisch versierteren unter Ihnen wissen, Cookie löschen, man kann wieder eine Stimme abgeben. Und nachdem das bei einer Abstimmung sehr intensiv getan wurde, haben wir dann überlegt, wie können wir das verändern. Jetzt haben wir das Favorisierungssystem auf Twitter selbst. Da müssen die Leute immerhin neue Accounts anlegen, um, wenn sie ein Thema mehr als eine Stimme geben wollen. Das fällt dann durchaus auch auf, hatten wir aber bislang, Gott sei Dank, nicht im nennenswerten Maße. Das möchte ich hier nicht sagen, weil man dann auch ungefähr weiß, wer da im Hintergrund war. Und das möchte ich eigentlich nicht aufwärmen. Es war eine Einzelperson nach unserer Vermutung. Wir können ja die Protokolle nicht auslesen. Das kann nur die Polizei nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung. Aber es gab Indizien, die uns auf eine Einzelperson hingewiesen haben. Und gut, da haben wir dann eine Lösung gefunden und das ging. Samstags um 18 Uhr steht das Thema. Meistens ahnen wir es schon samstags um 12 und machen uns an die Vorbereitung. Wir entwickeln Fragen. Wir entwickeln Fragen in einem Google Doc, kollaborativ. Derjenige, der gerade Zeit hat, bereitet das Dokument vor und wenn er dann Zeit hat, trägt er Fragen ein und das ergänzt sich in der Regel wunderbar. In der Regel ist irgendjemand von uns jedes Wochenende, der gerade keine Zeit hat und wenn er dann reingeht und denkt, ich muss jetzt noch was machen, hat der andere tatsächlich schon was gemacht und muss nur noch schauen, bin ich mit einverstanden. Manchmal gibt es, das sieht man hier bei dieser Vorbereitung, ein EdChat.de Special. Das sind Ausgaben, bei denen die Themen nicht über Abstimmung festgelegt werden, sondern bei denen es bestimmte Anlässe gibt, zu denen wir Specials machen. Specials finden zum Beispiel statt im Sommer. Wenn in Deutschland Sommerferien sind, machen die Organisatoren des EdChat.de auch Ferien, schalten aber rechtzeitig vor dem Sommer ein Google Doc, in dem sich Moderatorenteams, die ein Thema moderieren wollen, eintragen können. Dann im Laufe des Sommers können Menschen, die ein Thema schon immer mal thematisieren wollten oder weil sie Fachleute sind, darüber diskutieren wollten, Themen vorgeben. In den vergangenen 2 Sommern hatten wir dann immer auch eine Ausgabe mit Bundestagspolitikern dabei, die da moderiert haben, sodass auch im Sommer das Programm interessant geblieben ist. Wir haben auch schon EdChat.de Specials gemacht im Rahmen von Veranstaltungen, bei denen wir Medienpartner gewesen sind. Und das hier war ein EdChat.de Special zu der Bildungsinitiative Bildung 4.0, Lernen digitalen Wandel des Landes Nordrhein-Westfalens. Da haben wir vor dem Twitter-Chat selbst ein Google Hangout, also ein Live-Video, das jeder, der will, gucken kann, also so im Prinzip Talkshow-mäßig, aus der Staatskanzlei in Düsseldorf gesendet mit den entsprechenden Verantwortlichen für diese Initiative. Und anschließend standen die Verantwortlichen auch mit in diesem Chat zur Verfügung. Das können Sie an den grün markierten Namen sehen. Das waren sozusagen die Gäste, die wir bei diesem Special dabei hatten. Aber die Frageentwicklung sieht immer so aus: kollaboratives Arbeiten. Diese Tools sind großartig. Wer von Ihnen kennt Etherpad? Okay. Wer von Ihnen hat schon einmal mit einem Google Doc gearbeitet? Wer hat schon einmal kollaborativ mit einem Google Doc gearbeitet? Denn das Schöne ist tatsächlich, dass Sie zeitunabhängig an einem Text arbeiten können. Etherpad ist die Variante, die Sie auf jeden Server installieren können. Also wenn Sie einen eigenen Serverplatz haben und ein Etherpad installieren, können Sie das nutzen. Was natürlich von der datenschutztechnischen Seite sehr angenehm ist, wenn Sie es zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern nutzen wollen. Und Etherpad ist übrigens das Tool, das Schülerinnen und Schüler nehmen, wenn man es ihnen vorgestellt hat. Das ist also eines der wenigen, was sie wieder aufgreifen später und es eigenverantwortlich wirklich auch nutzen. Also das ist so ein Werkzeug zum Zusammenarbeiten. Ich sitze in Frankfurt, mein Kollege in Köln, unser Übersetzer. Sie sehen da immer so die englischen Übersetzungen drunter. Unser Übersetzer sitzt in Amberg, das ist in Oberbayern, ist dort Englischlehrer, Ed Filzrip, Peter Ringeisen. Und wir machen diesen Chat tatsächlich zweisprachig von Anfang an. Zum einen als Referenz an die Amerikaner, die das Ganze erfunden haben. Zum anderen, weil wir gerne auch die Offenheit für Europa haben wollen. Also nicht nur für den deutschsprachigen Raum, sondern das Ganze auch in den europäischen Kontext hineinbringen wollen. Das wird auch genutzt. Also zur Nachhaltigkeit komme ich später noch. Das Ganze ginge nicht, wenn es ein Werkzeug gäbe, das sich TweetDeck nennt. Das ist eine Software, die es ermöglicht, tatsächlich unterschiedliche Säulen sich aufzubauen, um spezielle Suchabfragen mitlaufen zu lassen. Also Sie hatten zum Beispiel die Suchabfrage für edchat.de. Da ist alles drin, was mit dem Hashtag edchat.de markiert ist. Also das können Sie zum Beispiel hier sehen, da haben Sie dieses edchat.de. Und ganz per Zufall habe ich den Tweet genommen, den ich angekündigt habe, dass ich hier heute diese Veranstaltung vorbereite, so als kleine Referenz. Das Schöne ist, wir haben hier diese Scheduled-Spalte. In dieser Software kann man Tweets auf Termin setzen. Das heißt, die gesamten Fragen, die wir entwickelt haben, setzen wir auf Termin, in der Regel im 5-Minuten-Rhythmus, damit wir dann während des Chats Möglichkeiten haben, mit den Teilnehmenden zu kommunizieren und nicht ständig darauf einen Fokus haben, wann muss die nächste Frage raus. Also das wird weitgehend automatisiert. Wir haben in der Regel zwischen 50 und 100 Menschen, die an diesem edchat.de teilnehmen. Wir hatten auch schon über 100, aber das ist eher die Ausnahme. Das hier sind jetzt so die Schnitts. 700 bis 900 Tweets pro Chat ist auch Schnitt, da kann es auch Ausreißer nach unten, nach oben geben. Bei diesem zum Beispiel Bildung 4.0 hatten wir deutlich über 1.000 innerhalb von einer Stunde. Kann sich ungefähr ausrechnen, wie viel das pro, also ungefähr alle 3 bis 4 Sekunden ein Tweet zu dem Thema. Wir protokollieren sämtliche Chats mit einem Protokoll. Also alle Tweets, die zwischen 20 und 21 Uhr am Dienstag und mit dem Hashtag edchat.de auftauchen, werden protokolliert. Das macht eine Kollegin Frandewoll, eine Insellehrerin auf der Nordseeinsel, die auch mit ihren Kindern sehr spannende Sachen mit Robotern und solchen Sachen macht. Natürlich schreibt sie nicht per Hand raus, es gibt da ein Spreadsheet, also sozusagen ein Skript, das man benutzen kann, um diese Tweets zu filtern und dann in so einer Art Excel-Tabelle zu bekommen. Manchmal gibt es dann Teilgeberinnen und Teilgeber, die Storyfies erstellen. Wer weiß, was ein Storyfy ist? Sie haben eine Veranstaltung und möchten Äußerungen zu dieser Veranstaltung aus unterschiedlichen Kanälen darstellen, zu einer Story, zu einer Geschichte dieser Veranstaltung zusammenstellen, möglicherweise noch eigenen Kommentar dazu schreiben. Dazu gibt es ein Tool, das nennt sich Storyfy. Es gibt auch noch andere Alternativtools dazu, mit denen das sehr einfach geht und was mittlerweile eigentlich im Social-Media-Bereich häufig eingesetzt wird, wenn man Veranstaltungen dokumentieren möchte. Das machen wir nicht, weil unsere Kräfte natürlich beschränkt sind. Aber davon, und das sind wir wieder an dem Punkt, was Vernetzung ausmacht, sie lebt vom Mitmachen. Wenn es Menschen gibt, die das machen, ist es großartig, dann freuen wir uns drüber. Wir können es aber nicht alle selbst leisten. Das sagen wir auch, häufig kommen dann Forderungen an uns, mach doch mal das, mach doch mal das. Und dann geben wir das zurück und sagen, schöne Idee, mach du doch. Denn man muss im Blick haben, der edchat.de ist kein Verein. Er ist keine irgendwie kommerziell arbeitende Sache. Es sind einfach Lehrerinnen und Lehrer, die sich zusammengetan haben, um das zu machen. Wir haben keinerlei Verbindlichkeit, keinerlei Rechtsstatus, sondern einfach Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Polen, USA, Australien, Kanada und so weiter, die Spaß haben daran mitzumachen. Ich habe jetzt ein paar Länder genannt, aus denen Teilgeberinnen und Teilgeber des EdChat kommen. Wir haben ein Wiki. Und da sehen Sie auch im Prinzip das Wichtigste drin oben, die Angabe, wann der nächste EdChat.de ist. Dann ein bisschen was zum Überblick, was ist, wo es herkommt, wie wir es machen, wie man sich da drin verhält, wie der Ablauf ist. Und dann sehen Sie hier auch Tweet-Protokolle von 2013, 14, 15 und 16. Und da finden Sie zu jedem EdChat.de alle Tweets, die zwischen 20 und 21 Uhr getwittert wurden. Es gibt Menschen, die das nachlesen, die die Links vor allem raussuchen, die da drin sind, weil die doch zu den Themen sehr interessant sind. Und manche Leute tatsächlich dann den Rest der Woche verwenden, um die Links, die sie bekommen, nachzuverfolgen. Das ist eigentlich dann der Fortbildungseffekt. Während des Chats selbst, ich kann sich vorstellen, 1000 Tweets in einer Stunde, da verliert man schnell den Überblick. Aber man kann erstens nachlesen und zweitens bilden sich manchmal auch Nebendiskussionen, die sich dann noch einen eigenen Hashtag geben, damit sie sich schnell wiederfinden. Und das organisiert sich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Sachen, die man wissen muss, die findet man irgendwann. Also irgendwann beim Querlesen findet man so Stichworte, da liest man nicht mehr jeden Tweet, da wird man kirre. Aber man findet die Informationen, die einen interessieren und hat dann ja eine ganze Woche Zeit, um vertiefte Lektüre der Links vorzunehmen und in so ein Thema tiefer einzusteigen. So ein Tweet-Protokoll sieht so aus. Und ich warte übrigens immer noch auf denjenigen, der mal sagt in einer Masterarbeit, ich mache jetzt nicht den empirischen Teil, indem ich 2 Tage vor Abgabetermin Lehrer anschreibe und sie frage, ob sie mir noch schnell für eine Umfrage zur Verfügung stehen, die sie mir bitte vorgestern abgegeben haben sollen, sondern vielleicht als empirisches Material tatsächlich mal sich so ein paar Tweet-Protokolle nehmen. Das steht alles zur Verfügung, das meint wieder mit Offenheit. Wir stellen alles zur Verfügung, wir werden immer wieder aufgefordert, könnt ihr das nicht mal organisieren, könnt ihr nicht mal so die Kernaussagen rausziehen aus diesen Protokollen, worauf wir dann sagen, nee, das können wir nicht. Wir können das Rohmaterial zur Verfügung stellen und was dann andere mit dem Rohmaterial machen, das beobachten wir gespannt und wohlwollend und sind sehr erfreut, wenn dieses Material, das da zusammenkommt, genutzt wird. Das ist ein nicht gehobener Datenschatz über Fortbildungsverhalten von Lehrkräften in Deutschland. In Deutschland gibt es nach wie vor auf Deutsch und Englisch diesen einen Chat, was eigentlich überraschend ist, denn wenn man in die USA geht, sieht der Chatkalender für die unterschiedlichen Tage so aus. Es gibt fast 300 von diesen bildungsbezogenen Twitter-Chats. Ob das nun ein EdTech-Chat ist, da geht es also um Bildungstechnologie, ein iPad-Ed-Chat ist, also da geht es dann um iPad-bezogenen Einsatz in der Schule, oder was haben wir hier noch? Catholic-Ed-Chat, katholischer Ed-Chat. Sie haben aber zum Beispiel auch Global Classroom, SAT-Chat, das ist eine sehr interessante Geschichte. SAT-Chat ist ein Chat, der samstags Ortszeit New York 7.30 Uhr morgens stattfindet und jede Woche hunderte von Leuten anzieht. Deutsche Zeit 13.30 Uhr, die ist perfekt zum Teilnehmen. Ein rasanter Chat, die haben 3 bis 4 Mal so viele Teilnehmer wie der EdChat.de. Entsprechend können Sie sich vorstellen, welche Geschwindigkeiten da erreicht werden. Und das ist neben dem EdChat meines Erachtens einer der spannendsten Chats, die es da gibt. Oder AussieEd, jeden Samstag, ich glaube 11.30 Uhr ist das bei uns, 20 Uhr in Australien oder 19.30 Uhr in Australien. In dieser Liste steht natürlich auch mittlerweile schon der EdChat.de drin. 14 bis 15 Uhr meint in diesem Fall Eastern Standard Time, also das ist die Zeit von New York. Also da sehen Sie, dass die Vernetzung deutlich über Deutschland hinausgeht. Wir kennen die Amerikaner, sie kennen uns. Das ist anstrengend, sowas zu machen. Und sowas über 2 Jahre hinweg zu machen, ist extrem anstrengend, jeden Dienstag das zu organisieren. Und vor allem, man kann auch nicht jeden Dienstag. Selbst wenn Sie der Treueste sind, der in die Chorprobe geht jeden Dienstag, irgendwann kommt mal ein Dienstag, an dem Sie nicht können. Was macht man dann? Gut, man kann das Notfallprogramm machen. Einer moderiert alleine und alles ist auf Termin gesetzt und da muss der eine halt moderieren. Wobei moderieren am Anfang des EdChat.de vor allem bedeutet, wir begrüßen unsere Gäste. Wir versuchen, so viele wie möglich, die teilnehmen, mit einem persönlichen Tweet zu begrüßen. Deshalb brauchen wir die Fragen auf Termin, damit wir da wirklich schauen können. Oder man findet einen Co-Moderator, dass zum Beispiel unser Übersetzer da nochmal moderiert. Das ist überhaupt kein Problem, das machen wir. Wir haben uns aber dieses Jahr gesagt, wir wollen auch mal frei haben. Also haben wir nach dem Summer Special uns angeschaut, wer ist regelmäßig dabei, wer könnte Lust haben, haben Leute angesprochen und haben tatsächlich 2 neue Teams zusammenbekommen. Das eine nennen wir SA+. Das liegt daran, dass Monika Heusinger und Peter Jochum beides Lehrkräfte im Saarland sind, wobei eine von denen, glaube ich, in Frankreich sogar wohnt, und Alicia Bankhofer, sorry Alicia, da ist das ER abgeschnitten hinten, Alicia Bankhofer ist in Wien. Alicia macht die Übersetzungen für dieses Team. Also haben wir wieder ein vollständiges Moderatorenteam, die ehrenamtlich dabei sind. Und wir haben das Team DACH für Deutschland, Austria, Schweiz mit Lagner Elke und Urs Henning aus der Schweiz, mit Sensibel aus Deutschland. Und die Protokolle machen tatsächlich Frandewoll und Mai. Da haben wir also auch unsere Protokollantin, um eine ergänzen können, so dass das Ganze jetzt auf breiterer Basis steht. Und nochmal, niemand von denen verdient sein Geld damit, niemand von denen ist Mitglied in einem Verein, niemand von denen hat da Teil an einer Rechtsform. Das sind alles Lehrkräfte, die sagen, das ist ein spannendes Format. Zum Ablauf eines EdChat.de selbst, die Fragen werden formuliert, in der Regel in Deutsch mit F1 bis F9, auf Englisch dann Q1, Question 1 bis Question 9. Die Antworten auf Frage 1 markiert man am Anfang mit A1, Antwort auf Frage 1, so dass man auch innerhalb des Chats sehen kann, auf welche Frage sich jetzt gerade jemand bezieht, um darauf dann zu reagieren. Frage 5 ist immer die gleiche. Nimmt zumindest 3 Tweets zustimmend, kritisch, fragend Stellung. Das ist dann die Stelle, an der man auch mal durchatmen kann, wenn man den Anschluss verloren hat beim Nachlesen vorher. So. Das wäre es jetzt zum Ablauf. Gibt es dazu Fragen? Bevor ich dann ein paar theoretische Überlegungen noch einbringe. Bitteschön. Die was machen? Pöbeln. Ah. Fürs Video haben wir Probleme mit Menschen, die pöbeln. Wir haben Menschen, die pöbeln, aber wir haben kein Problem mit denen. Lassen Sie mich so sagen, es gibt eine Regel im Netz, die heißt Never. Never feed the troll. Und es passiert Folgendes: Wenn Sie eine gewisse Häufigkeit mit einem Begriff auf Twitter haben, tauchen Sie in sogenannten Trendverzeichnissen auf, also sozusagen Charts. Was ist gerade aktuell auf Twitter? Und wenn Sie in denen drinnen sind, passiert Folgendes: Erstens kriegen Sie Tweets von Leuten, die Ihnen ihre unanständigen Bilder unterjubeln wollen. Die nutzen dann quasi die Trends aus, um da reinzugehen. Wenn mir so einer begegnet, ist immer die Aktion gleich. Ich gehe auf den Tweet, auf die 3 Punkte, die sind, klicke die an und klicke auf Blocken. Das heißt zwar nicht, dass die bei anderen nicht mehr auftauchen, also bei mir sind sie draußen und ich mache mir keine Gedanken mehr über sie. Und ich habe es auch schon einmal erlebt, dass wir dann auch auf Leute gestoßen sind, die sich daran gestört haben, dass in ihrer eigenen Zeitleiste jetzt dieser Hashtag EdChat.de etwas häufiger auftaucht. Da geben wir dann in der Regel freundlich Beratung und sagen, wenn sie das stört oder wenn dich das stört, nimm diese Software TweetDeck, die ist von Twitter selbst, die kann man kostenlos benutzen, die kann man im Browser nutzen, die kann man aber auch installieren auf dem Rechner. Da gibt es eine Muten-Funktion, da kann man einen Hashtag muten. Ich meine, wenn sich Leute über uns aufregen, dann sollen sie uns halt abschalten. Und wenn man so dann rangeht, hat man da eher kein Problem. Wenn man darauf eingeht, kriegt man schnell ein Problem. Also das ist etwas, was man wirklich lernen muss in sozialen Netzwerken, nicht das letzte Wort haben zu wollen, sondern wenn man auch mal komisch angegangen wird, erstmal gucken auf Twitter, welche Reichweite hat so jemand eigentlich. Also stellen Sie sich vor, jemand pöbelt Sie an, der folgt zwei Leuten und wird von null zurückgefolgt. Und das ist das Nächste, was manche wollen. Die hoffen dann, dass man darauf reagiert, denn dann taucht der Name in der eigenen Zeitleiste auf. Und wenn man selbst, wie in meinem Fall, um etwas über 10.400 Follower hat, kriegen dann plötzlich 10.400 Leute von dem mit, der sonst nur zwei erreicht. Will ich das? Also reagiere ich nicht. Also von daher, es gibt da natürlich auch das übliche Fehlverhalten im Netz, aber es hält sich erstens in Grenzen und zweitens können wir ganz gut damit umgehen. Ist Frage beantwortet damit? Ah ja, jetzt habe ich mich selbst rausgeworfen. So. Wir haben mal Leute aufgefordert, uns zu sagen, wo sie eigentlich herkommen. Da ist das herausgekommen. Also schon ein Schwerpunkt auf Europa, aber eben auch USA. Es haben sich nicht alle eingetragen, aber hier kann man einigermaßen sehen. Also natürlich eine starke Bündelung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also nach Bundesländern können wir es nicht sehen, wir können es aber hier sozusagen nach denen, die sich freiwillig eintragen, ein bisschen einschätzen, wo die Leute herkommen. Das ist jetzt keine verbindliche Map, wie gesagt, das ist freiwilliges Eintragen. Wir hatten mal eine Statistik, da wurden alle Netzwerkverbindungen dargestellt. Mir ist leider nicht mehr eingefallen, wie dieses Tool hieß. Das war sehr beeindruckend, weil man da plötzlich sämtliche Verbindungen sehen konnte und sehen konnte, wer mit wem eigentlich am meisten zu tun hat. Wo sind die Leute, die eher am Rand stehen? Wo sind die Leute, die im Zentrum stehen? Ich habe gestern Abend nochmal drüber nachgedacht, wo das ist, aber ich habe es nicht gefunden. Und das andere, was ich Ihnen dann jetzt zeigen kann an dieser Stelle, ist tatsächlich einfach mal unsere Themenübersicht. Jetzt gehen wir sozusagen live rein, raus aus der Präsentation. Das ist unser Blog. Ah genau, der 113. Der steht jetzt an. Da war ich vorhin nicht ganz sicher. Hier haben wir unser Wiki. Und gut, 2016 hatten wir noch nicht so viele, also Schulentwicklung für digitale Bildung mit außerschulischen Partnern. Dann Lernen digitalen Wandel, das war unser Special, wenn wir auf 2015 gehen. Da hatten wir also gegen Ende des Jahres Exciting Edu-Lehrer-Kongress. Das war ein Special zu einem Kongress, der in Berlin stattgefunden hat. Hier fehlt uns ein Protokoll, das ist, glaube ich, das Einzige, was uns fehlt. Erweiterte Lernwelten, das Schulhaus der Zukunft, professionelle Lehrerbildung online, was geht, was bringt's, was braucht's, Strategien zur Verbreitung digitaler Kompetenzen, in Klasse Lehrerzimmer, Kollegen ins Boot, Inklusion im Klassenzimmer, digitale Kompetenzen, Refugees Welcome to School, sinnvolle Integration von Flüchtlingskindern, Smartphones im Unterricht. Summer Special, das sind die Programmpunkte, wo Leute selbst vorgegeben haben. Und Januar bis Juli können Sie dann auch nachschauen. Januar bis Juli kann man dann auch nachschauen. Aber wo? Ach, da. Halbjahresnoten, die Schülern was bringen, Tipps für sinnvolle Beratung, Schulkultur, Wettbewerb oder Kooperation, Hölle-Referendariat, How to teach 21st Century Skills, zum Safer Internet Day haben wir ein Special gemacht und zur Fortbildungskultur mit und über digitale Medien auch. Als Lehrer Arbeit und Privatleben trennen, also das sind all so diese Themen, die da vorkommen. Sie können das im Wiki alles nachlesen, wenn Sie das soweit weiter interessiert. Weitere Fragen an der Stelle? Gut, dann gehen wir in den theoretischen Teil, obwohl er gar nicht so theoretisch ist, weil da durchaus auch einiges an Appellen drin ist, die vielleicht auch eine gewisse Provokation darstellen für den einen oder den anderen von Ihnen. Wenn viele Menschen in einem Netzwerk zusammenarbeiten, so viele Punkte haben, könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, wo gibt es solche vernetzten Strukturen eigentlich noch? Und ganz häufig spricht man von neuronalen Netzwerken. Also in der Computertechnologie gibt es das schon. Und tatsächlich gibt es Überlegungen dazu, dass soziale Netze wie Neuronen funktionieren. Hier greife ich auf Ideen des französischen Didaktikers Jean-Paul Martin zurück, der in Eichstätt gelehrt hat, heute emeritiert ist und immer noch hochgradig aktiv dabei ist, seine Ideen zu reflektieren und auch vor allem zu verbreiten. Und die Ursprungsidee, die hier dahinter steht, ist keine digitale, sondern die Frage, wie kann man in einem Klassenzimmer Schülerinnen und Schüler zum Sprechen bringen. Als französischer Didaktiker, sein Ziel war es, wie bringe ich Schülerinnen und Schüler zum Sprechen. In diesem Rahmen hat er das Modell Lernen durch Lehren entwickelt. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, ich nenne es aber, wenn es Sie interessiert, können Sie auch durch eine Google-Suche heute Abend noch Ihre Bedürfnisse an Wissen befriedigen. Sie müssen nicht warten, bis die Uni-Bibliothek morgen wieder auf hat. Sie können das Netz, das nie schläft, außer es ist kaputt und fällt aus, dazu nutzen. Und er hat sich gefragt, wie kann man Menschen dazu bringen, miteinander zu reden, ohne auch Angst zu haben, miteinander zu reden. Denn häufig ist die Angst der Menschen, dass sie sich beim Reden bloßstellen. Eine Urangst von Schülerinnen und Schülern. Dort hat man nicht die Auffassung, ich probiere jetzt mal was aus, wenn es falsch ist, kriege ich die Rückmeldung, dass es falsch ist, ich habe was gelernt. Sondern viele Schülerinnen und Schüler sagen, ich schweige so lange, bis ich sicher bin, dass es stimmt. Und fragen sich selbst, wo man mehr lernt, wenn man selbst immer versucht herauszufinden, was stimmt, oder man einfach mal versucht, was rauszuschießen und dann guckt man, ob es stimmt oder nicht. Dazu muss man aber im neuronalen Netzwerk Leute haben, die dann auch entsprechend reagieren. Nämlich nicht mit hahaha, sondern eben mit, ich glaube, das kann man aus der und der Perspektive nicht sehen, weil... Also, Neuronen sind offen und transparent. Das ist das Erste. Sie verstecken sich also nicht, sondern gehen raus. Zum Beispiel in soziale Netzwerke oder eben auch in der Klasse. Sie geben ihr Wissen sofort weiter. Sie wollen nicht als Person bekannt werden und nehmen sich nicht wichtig. Auf Twitter, wenn Sie da 1000 Leute miteinander reden, da geben Sie, oder 100 Leute, Sie geben Ideen weiter und da steht nicht jetzt die Persönlichkeit im Vordergrund. Neuronen in ihrem Gehirn reagieren sofort, wenn die einen Impuls kriegen, schießen die. Und wenn es ein Impuls ist, der in eine falsche Richtung geht, wird es an irgendeiner Stelle einen Filter geben, der dafür sorgt, dass dieser Impuls sich versendet, also quasi verschwindet. Und deshalb braucht man keine Angst haben, Fehler zu machen. Man gleicht sich gegenseitig aus. Also im Unterricht heißt das, wenn Schülerinnen und Schüler Ideen teilen und es steht zum Beispiel ein Fehler an der Tafel, muss man sich als Lehrer dann in Zurückhaltung üben, man möchte ja sofort korrigieren. Und man lässt den stehen. In 95% der Fälle kommt dann irgendwann die Äußerung eines Schülers oder einer Schülerin, Moment, das, was da steht, stimmt das denn überhaupt? Und für die restlichen 5% müssen Sie als Lehrkraft da noch einschreiten und sagen, hier, da müssen wir noch nachkorrigieren. Also Neuronen brauchen keine Angst zu haben, Fehler zu machen und sich zu blamieren, deshalb feuern Sie sehr schnell ab. Das ist das, was Sie eigentlich wollen, wenn Sie ein Unterrichtsgespräch haben, dass die Schülerinnen und Schüler zum Thema möglichst zügig miteinander ins Gespräch kommen und sich auch mal trauen, ihre Wege zu gehen, denn Irrwege sind eigentlich die interessanten fürs Lernen. Wenn Neuronen angedockt werden, reagieren sie sofort. In Netzwerken wie im Internet heißt das zum Beispiel, was weiß ich, es ist jemand neu im Internet, hat sich entschieden, mir zu folgen, ich entdecke ihn, stelle fest, es ist ein Lehrer, der mir folgt. Ich werde den sofort begrüßen und sofort meiner Zeitleiste sagen, liebe Leute, er ist ein Lehrer, überlegt, ob ihr dem folgen wollt. Also sofort reagieren und auch vernetzen. Neuronen versuchen ständig Kontakt zu anderen Neuronen herzustellen. Sie haben keine Angst, penetrant zu wirken. Wer den Begründer dieser Theorie kennt, weiß, dass er das ernst meint. Ja, man weiß, da sind Menschen, da kommen wir gleich noch zur Netzsensibilität, da sind Menschen, die haben Wissen drauf und an das möchte ich ran. Aber die sollen bitte auch meins bekommen. Neuronen sind nicht beleidigt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in Ihrem Gehirn ein Neuron, das jetzt dicht neben dem Neuron liegt, das jetzt die Impulse zum Beispiel von Ihrem Sehsinn bekommt, aber das Neuron daneben ist dummerweise jetzt Ihr Hörsinn und es sind unterschiedliche Impulse, die da kommen und das Neuron mit dem Hörsinn wäre jetzt beleidigt, dass das Sehsinn-Neuron diesen Impuls bekommt und das Sehsinn-Neuron wäre beleidigt, dass das Hörsinn-Neuron den anderen Impuls bekommt. Sie können sich vorstellen, was es für ein Chaos im Gehirn gäbe. Ein Neuron, das nachdenkt, steht still. Es ist also nicht beleidigt. Es macht einfach das, was es kann und weiß, dass das Gesamte etwas voraussichtlich Positives ergibt. Neuronen machen keine Pause. Sie nehmen erst dann Urlaub, wenn ihr Projekt abgeschlossen ist. Das wird immer kritisch hinterfragt, ob man da nicht im Burnout landet. Aber hier heißt es ja, wenn ein Projekt beendet ist. Und Projekte kann man unterschiedlich definieren. Aber es ist tatsächlich so, wer sich in neuronale Netzwerke hineinbegibt, der ist quasi ständig drin. Wenn Menschen mir gegenüber davon sprechen, dass sie mal online sind und mal offline sind, ich verstehe gar nicht mehr, was sie damit meinen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wer von Ihnen hat eine Situation am Tag, in dem kein Gerät, das ihn umgibt, offline ist? Kein Moment am Tag, an dem irgendein Gerät offline ist. Nee, alle Geräte offline sind, Entschuldigung. Also sind Sie am Tag irgendwann mal 10 Minuten total offline? Also ich meine damit nicht auch, dass Sie nicht ein Handy in der Tasche haben, das automatisch Mails abfragt, die Sie dann sehen, wenn Sie wieder das Handy anschalten. Also ich meine tatsächlich alle Handys offline geschaltet, Computer offline geschaltet. Sie haben keinen IP-basierten Telefonanschluss. Denn den müssten Sie dann auch offline schalten, um total offline zu sein. Sie dürfen im Augenblick auch keine Fahrkarte kaufen oder Geld am Automaten holen. Sie müssen wirklich völlig so für sich. Es waren jetzt zwei, die so andeutungsweise gesagt haben, dass sie das haben. Die meisten kennen das nicht mehr. Neuronale Netze gehen mit Unschärfen spielerisch um. Wenn etwas nicht genau funktioniert, dann guckt man mal, wie es funktionierend gemacht wird. Unschärfen, spielerisch um. Sie haben vorhin gefragt, wird gepöbelt. Muss man spielerisch mit umgehen. Störfaktoren kann man am besten aushebeln, indem man ihnen spielt. Oder sie eben nicht wahrnimmt. Neuronale Netze haben eine basisdemokratische Einstellung. Interessant auch für Unterricht, diese Vorstellung. Und da kann ich allerdings zustimmen, Achtung, hohe Suchtgefahr. Wer diesen Flow einmal erlebt hat, und ich erlebe ihn jetzt seit 2 Jahren, 2,5 Jahren mit diesem Projekt, weiß, dass man das Neuronenverhalten kontrollieren muss und dass man es situationsabhängig einsetzen muss. Also man kann nicht in jeder Situation als Neuron agieren. Zu diesem Theorieteil Fragen? Daraus ergeben sich aber durchaus Konsequenzen. Also nehmen Sie mal das Erste, was wir hatten, mit dem offen und transparent. Wenn Sie als Lehrperson in soziale Netze gehen würden und dort mit offenen Profilen unterwegs sind, also aus heutiger Perspektive als Studierende, wie fühlt sich das für Sie an? Sie haben ein offenes Facebook-Profil. Sie haben einen offenen Twitter-Account. Sie haben einen offenen Instagram-Account. Wie fühlt sich das an für Sie? Ich formuliere es mal so: Jeder Schüler, jede Schülerin, der in diesem Netzwerk ist, kann mitbekommen, was Sie dort tun. Oh Gott. Ich frage jetzt nicht, was Sie da tun.
Ich habe eher Angst vor den Firmen.
Vor wem?
Vor den Firmen, die meine Daten abgreifen, aber weniger vor Schülern und Menschen, die das irgendwie lesen können.
Mhm.
Mhm. Ich würde auch mal sagen, dass es eigentlich diesen offenen und transparenten wahrscheinlich entgegentritt, weil man wahrscheinlich dann anfängt, nicht mehr so offen und transparent zu sein. Also dass man dann genau aufpasst, was man überhaupt postet, weil man weiß, dass jeder das sehen kann.
Das ist die eine Variante, dass man anfängt, Selbstzensur zu betreiben. Es gibt eine andere Variante und ich lege Ihnen diese nahe. Und machen Sie sich mal Gedanken über Netzidentität. Also als wer sind Sie im Internet? Diese Gedanken sollten Sie sich auch mal in Bezug auf Ihre Frage mit Ihrer Angst mit den Firmen, die Daten abgreifen. Also welche Identität bauen Sie sich selbst im Internet auf? Denn dann kann durchaus das mit der Offenheit ein Teil des Konzeptes auch sein. Also so ein Neuronenverhalten heißt ja nicht, machen Sie sich nackig, sondern es heißt, agieren Sie professionell mit anderen Menschen in Netzwerkstrukturen. Also es geht hier um professionelles Agieren in Netzwerkstrukturen. Und Sie können zum Beispiel durchaus ein privates Profil im Netz haben, das dann überall geschlossen ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe mit einer Lehreridentität in soziale Netze hinein. Also für mich war das, als ich anfing mit dem zweiten Blog, das ich habe, also das erste führe ich nicht mehr, das war so mein erster Versuch, so von 2000 bis 2008, war die Überlegung, wie gehe ich jetzt eigentlich, 2008 habe ich mit einer Beamtenstelle an einer Schule angefangen, wie gehe ich jetzt eigentlich da rein? Hab da lange überlegt, auch schon, wie nenne ich das Ganze? Und dass das Blog heute herrlarbig.de heißt, hat damit zu tun, dass schon da signalisiert wird, wie werde ich in der Schule angesprochen? Genau der Name ist da meine Internetadresse. Auf Twitter finden Sie mich unter dem gleichen Namen. Auf Instagram und Facebook mit meinem vollständigen Namen, da war das mit dem @Labig. Nee, ich glaube, Instagram ist, glaube ich, Thorsten Labig. Und das ist alles offen. Das heißt, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrer, Lehrerinnen, Eltern kriegen alles oder können potenziell alles mitkriegen, was ich tue. Das Ding ist erstmal ganz schrecklich, aber Sie glauben gar nicht, wie schnell das für Schüler langweilig wird. Also das ist am Anfang der Reiz des Neuen und anschließend hat es erledigt, da haben Sie Ihre Ruhe. Jedes Mal, wenn ich eine neue Klasse habe und die entdecken meinen Instagram-Account, weiß ich schon, was passiert, wenn ich das nächste Mal in die Klasse komme. Herr Labig, Sie haben einen Instagram-Account, ich folge Ihnen. Und ich sage dann, schön, dann siehst du gute Fotos. Also, das ist dann so. Andererseits können Sie auf diesem Wege zum Beispiel Schülerinnen und Schülern auch ein Rollenmodell für Verhalten im Internet geben. Da sind wir wieder beim angstfreien Lernen. Oder die können mitkriegen, was sie sonst noch so machen. Herr Labig, Sie machen da eine Vorlesung. Was machen Sie denn da zum Beispiel? Also das ist mit offen und transparent durchaus gemeint, dass Sie sich eben nicht verstecken. Lehrer machen das ganz gerne, übrigens auch mit Schülerinnen und Schülern. Sie werden ganz viel über geschützte Lernräume, vielleicht schon in Ihrem Studium gehört haben, wenn es um E-Learning ging. Und ganz wenig über, wie geht man mit Schülerinnen und Schülern und deren Produkten eigentlich um in Sachen Kuratieren für die Öffentlichkeit. Wie schreibt man mit Jugendlichen Blog? Das ist eine interessante Frage, wie macht man dann das mit dem Datenschutz? Das sind alles solche Fragen, die man sich stellen muss. Aber ich denke, es lohnt sich mehr, Schülerinnen und Schüler in solche Netze hinein zu begleiten, als ihnen den Gebrauch der Geräte, die sie da reinbringen, zu verbieten. So, gut, dann kommen wir zur Netzsensibilität. Das ist dann der letzte Punkt. Wieder Jean-Paul Martin. Hier geht es um Globalisierung und Wissensgesellschaft. Und hier geht es um ein kognitiv, aber auch emotional wahrgenommenes Gespür für die Interdependenz, wechselseitige Abhängigkeit, und Verwobenheit der Welt und aller ihrer Konstituenten, Menschen, Regionen, Länder, Kontinente. Die Netzsensibilität ist die Voraussetzung dafür, dass Vernetzungswünsche anderer Menschen erkannt und fruchtbar umgesetzt werden. Sie bezieht sich sowohl auf reale soziale Netzwerke, wie zum Beispiel eine Schulklasse, eine Organisation, eine Abteilung einer Firma, als auch auf virtuelle Netzwerke wie Online-Communities, Projektgruppen und letztlich das gesamte Internet. Netzsensibilität ist die Voraussetzung dafür, dass Vernetzungswünsche anderer Menschen erkannt und fruchtbar umgesetzt werden. Also wie merke ich jetzt in einer Klasse, dass man im Französischunterricht miteinander reden will? Also wie kriege ich das auch hin? Also normalerweise wollen Jugendliche miteinander reden. Ich merke das in Klassen 5 und 6. Da wird im Studium immer gesagt, spätestens alle 5 Minuten ein Phasenwechsel. Vielleicht 10, dann halten die es nicht durch. Ich habe schon 5. und 6. Klassen erlebt, die mich unruhig gemacht haben, weil sie tatsächlich zu einem Thema, das sie interessiert hat, 1,5 Stunden miteinander geredet haben, ohne irgendeinen Phasenwechsel. Und aber überhaupt nicht unruhig wurden, sondern das sehr spannend fanden. Netzsensibilität. Was braucht man? Zunächst mal muss man davon überzeugt sein, dass der Einzelne Träger von Ressourcen ist. In der heutigen Zeit ganz wichtig, wenn Sie zum Beispiel in der Schule mit digitalen Medien arbeiten, glauben Sie nicht, dass Sie immer alles können müssen. Haben Sie keine Angst, wenn Sie Schülerinnen und Schüler haben, die Sachen besser können, diese Sie besser machen zu lassen, als Sie es dann machen. Dann machen Sie sich lächerlich. Aber Sie müssen erst einmal den Einzelnen als Träger einer Ressource erkennen. Gibt es mittlerweile ganze Konferenzformate, die darauf aufbauen, Stichwort Barcamp. Da gibt es keine Keynote-Speaker, sondern da kommen Leute zusammen, die sich für ein Thema interessieren und am Anfang wird gesagt, wer möchte welches Thema hier einbringen und mit uns bearbeiten. Da wird abgestimmt, ob Interesse besteht und so wird dann das Programmschema mit Inhalten gefüllt. Und ich habe noch kein Barcamp erlebt, wo das nicht funktioniert hätte. Ganz im Gegenteil, meistens gab es dann mehr Themen, als man so richtig unterbringen konnte. Man muss erkennen, dass das eigene Ressourcenpotenzial aktiv vermehrt werden soll, damit man die eigene Attraktivität in der Gruppe erhöht. Also wenn ich in eine Gruppe hineingehe und mich nicht selbst fortbilde, was habe ich der Gruppe dann irgendwann noch zu geben? Also das eigene Ressourcenpotenzial gilt es zu erhöhen, was im Prinzip automatisch funktioniert, wenn Sie neuronales Verhalten zeigen, weil Sie ständig mit den Leuten in Interaktion sind und neue Dinge entdecken. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich Twitter für so spannend erachte, weil ich da mit ganz vielen Menschen verbunden bin, die mir ganz neue Perspektiven zeigen. Gerade wenn sie mit amerikanischen Kollegen verbunden sind, die haben ein ganz anderes Verständnis teilweise von Unterricht und Bildung, als wir es haben. Manches können wir nicht umsetzen, Datenschutz und so. Aber viele Sachen sind auch sehr, sehr anregend. Kann ich Ihnen nur empfehlen, sich darauf einzulassen, um Ihre eigenen Ressourcen zu erhöhen, sich attraktiver zu machen. Erkennen, dass man das eigene Ressourcenpotenzial durch Kommunikation erhöhen kann. Da haben Sie es. Wenn Sie kommunizieren, passiert das quasi automatisch. Erkennen, dass Kommunikation dann entsteht, wenn der eine weiß, was der andere nicht weiß. Und so funktionieren auch soziale Netzwerke. Wenn ich etwas finde, was ich weiß, das spannend ist, im Rahmen meiner Netzidentität geht das raus. Und ich bin jetzt bei weitem nicht nur als Lehrer sozusagen in meiner Netzidentität, sondern ich fotografiere, ich schreibe über Literatur, ich schreibe über Unterricht, ich gebe auch mal Dinge raus, die mich sonst so beschäftigen. Aber es gibt eben auch Dinge, die nie online gehen. Jetzt fragen Sie nicht, welche das sind, das wird aufgezeichnet. Also werde ich es Ihnen nicht sagen, weil die nie online gehen. Also selbst an solchen Abend hier nicht. Höchstens dann irgendwann im Gespräch face to face nach dem zweiten alkoholfreien Bier. Erkennen, dass durch Kommunikation und Weitergabe von Wissen das eigene Wissen vermehrt wird. Das hatten wir schon. Neben den Erkenntnissen muss man jetzt noch gewisse Fähigkeiten entwickeln. Und das ist das, was Lehrkräften eigentlich gut ansteht, sich darüber mal Gedanken zu machen, was davon kann ich und was davon will ich weiterentwickeln. Die Fähigkeit, Potenziale von anderen Gruppenmitgliedern zu erkennen, zu erschließen und für die Gruppe fruchtbar zu machen. Das ist dieses Phänomen, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, ich glaube, Sie können das. Und Sie sagen, nö. Und der andere sagt, probieren Sie es mal aus. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie glauben, da ist jemand, der in der Lage ist, Ressourcen zu sehen und trauen sich einfach mal. Oder Sie versperren sich und dann ist natürlich auch das neuronale Verhalten weg und Netzsensibilität weg und dann können Sie es eigentlich gleich bleiben lassen. Zu überprüfen, was anderen einem sehen, kann durchaus spannend sein. Aber man sollte auch, Transparenz und Offenheit, anderen sagen, was man in ihnen an Potenzialen wahrnimmt. Da geht es immer um freundliche Umgangsformen. Fähigkeit, Kommunikation innerhalb einer Gruppe einzuleiten, aufrechtzuerhalten. Das ist in Fortbildungsprozessen wie dem edchat.de durchaus eine Frage, wie leitet man solche Kommunikationsprozesse an? Wie erhält man sie aufrecht? Wir haben am Anfang durchaus das Format mehrere Male etwas nachjustiert, weil wir gemerkt haben, wir hatten damals noch von jedem Chat eine Statistik, da hatten wir noch eine Kollegin, die hat uns jedes Mal eine exakte Statistik gemacht, wo wir sehen konnten, welche Frage wie viele Reaktionen ausgelöst hat. Und dann haben wir sehr schnell gesehen, dass es bestimmte Fragetypen gab, die die Kommunikation abgebrochen haben. Da war die Frage, wie können wir der Kommunikation aufrechterhalten? So ist zum Beispiel diese Frage 5 entstanden. Reagiere auf jeweils 3 Tweets von anderen zustimmend, nachfragend, provozierend, dass die Kommunikation erhöht wird. Fähigkeit, die Transformation von Information zu Wissen in der Gruppe anzuleiten. Das ist die eine Seite, man muss aber auch selbst die Fähigkeit entwickeln, dieses Wissen sich dann sozusagen rauszuziehen. Anzuleiten heißt zum Beispiel, ein Protokoll eines Twitter-Chats zu schreiben, um dann Menschen anzuleiten, dass sie von der Information zu Wissen kommen können, dass sie nachlesen können, dass sie Links wiederfinden, die sie vielleicht im Channel verloren haben. Fähigkeit für die Gruppe, relevante externe Ressourcen aktiv zu suchen. Im Unterricht kann das jetzt heißen, welche sind für die Gruppe relevante Ressourcen, zum Beispiel in welches Museum gehe ich mit einer Klasse. Online kann es jetzt auch heißen, ich habe jetzt diesen Chat morgen am Dienstag, die Fragen, das habe ich vergessen zu sagen, veröffentlichen wir immer montagsabends. Also setze ich mich jetzt mal eine halbe Stunde hin und gucke zu den einzelnen Fragen, ob ich da vielleicht Links zu finde, die ich dann einbringen kann. Da gibt es dann Links, die findet man relativ einfach, die kommen dann von mehreren Leuten. Und dann gibt es auch Hinweise, die sind versteckt und die findet man dann auch, weil irgendjemand sie gefunden hat. Fähigkeit, Handlungsbereitschaft zu erkennen und zu mobilisieren. Wenn Sie zum Beispiel neue Moderatorenteams haben wollen, zu sehen, wer könnte bereit sein, da reinzugehen und wie aktiviere ich die, wie spreche ich sie an. Und ich bin sehr stolz darauf, dass die Teams, die wir angesprochen haben, alle zugesagt haben. Also wir hatten sozusagen kein Fehlflug dazwischen. Ein Team hat uns auch zugesagt, aber die waren so ausgelastet, dass sie da nicht reingegangen sind. Aber wir haben keine klaren Absagen bekommen. Das ist übrigens auch so etwas, habe ich jetzt gerade an der Schule erlebt, im Rahmen dieser Flüchtlingsthematik. Als wir ein bisschen angefangen haben mit Flüchtlingen, die noch nicht so optimal betreut waren, wie sie sein sollten, ein Stück zu überlegen, wie können wir sie unterstützen, da haben wir Tutoren, also sozusagen Mentoren unter den Schülern gesucht. Und dort, wo wir fragten, hatten wir schlagartig mehr Mentoren zur Verfügung, als wir eigentlich zu betreuende Jugendliche hatten. Da ging es also auch darum, diese Handlungsbereitschaft zu mobilisieren. Dann war die Frage, wie können wir jetzt diese Handlungsbereitschaft dennoch mobilisieren, obwohl es so viele sind. Und dann haben wir halt keine einzelnen Mentorate gemacht, sondern haben gesagt, wer ist jetzt aus dieser Gruppe da, nehmen Sie den mit in Ihren Unterricht und solche Geschichten. Fähigkeit, Kommunikation nach außen einzuleiten und aufrechtzuerhalten. Das ist quasi dann das, was unter Öffentlichkeitsarbeit läuft. Schulen können das sehr unterschiedlich, da gibt es sehr unterschiedliche Netzspieler. Und im Internet ist das durchaus auch eine spannende Frage. Wie kann man Kommunikation nach außen einleiten? Wie kriegt man Menschen dazu, einen zum Beispiel hier einzuladen, um so einen Vortrag zu halten, um das Wissen über diesen Chat wiederum weiterzugeben? Da kann man auch andere Formate bilden. Also ich hatte eine Zeit hier in Frankfurt, da hatten wir alle 5, 6 Wochen den Bildungsäppler. Das war ein nicht nur über Twitter organisiertes Format, wo Menschen sich dann zusammen hingesetzt haben und getroffen haben und so face to face, so ganz ohne diese Geräte. Und die lagen dann zwar da, aber man hat sich eigentlich nicht mehr genommen. Und danach haben alle nochmal, als schon gegangen war, war schön wieder, tschüss, getwittert. Solche Formate gehören dann auch dazu. Also es ist nicht nur digital, was ich Ihnen hier heute mitgebe, sondern auch analog gut zu verwenden. Fassen wir zusammen. Ich lade Sie ein, diese heiligen Hallen des Wissens als etwas zu nehmen, wo Sie Ihre Ressourcen und Ihre Attraktivität für neuronale Diskussionsprozesse erhöhen können. Aber dann gehen Sie bitte auch raus und teilen Sie das Wissen. Und lassen Sie sich dadurch Ihr eigenes Wissen wiederum bereichern. Glauben Sie nicht, dass wenn Sie jetzt jemandem anderem erzählen, worüber Sie Ihre Arbeit schreiben und Sie dann Angst haben, dass der abschreiben könnte, dass Sie das weiterbringt. Es gibt solche Menschen, die tatsächlich sich so ein bisschen schmarotzhaft an andere dranhängen, aber die erkennen Sie auch relativ schnell und dann isolieren Sie die einfach und dann können Sie weiterarbeiten. Ich lade Sie herzlich ein, Teil diese Lehrerbewegung zu werden. Dienstags 20 bis 21 Uhr. Sollten Sie auf Twitter gehen, geben Sie Herrn Labig Bescheid, der unterstützt Sie gerne bei Ihren ersten Schritten. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen natürlich gerne zur Verfügung.